Guten Morgen aus Berlin und herzlich willkommen im Frühstart, Ines Schwertner.
Guten Morgen.
Frau Schwertner, wir haben es gerade gehört, ab morgen gilt der sogenannte Tankrabatt. Würden Sie empfehlen, bis morgen zu warten mit dem Tanken?
Naja, das Skurrile ist ja, dass der Tankrabatt, also die 17 Cent, die das jetzt günstiger sein soll, das Benzin und Diesel, wurde ja schon in der letzten Woche draufgeschlagen von den Tankstellen. Also genau in dem Moment, wo das Gesetz durch den Bundestag und durch den Bundesrat gegangen ist, galt ja mit der 12-Uhr-Regel, dass dann auf einen Schlag Diesel und Benzin wirklich um 12 bis 14 Cent teurer geworden ist. Also die Autofahrerinnen und Autofahrer zahlen jetzt schon mehr und werden dann also vielleicht hoffentlich ab morgen, ab dem 1. Mai dann auch weniger bezahlen. Aber am Ende geht sich das natürlich überhaupt nicht aus. Und am Ende bleibt bei den Autofahrern trotzdem mehr Geld.
Das könnte sich natürlich aber auch daran liegen, dass sich einfach die Situation in der Straße von Hormuz nicht verbessert hat. Und neue Studien zeigen jetzt, dass der Tankrabatt 2022 durchaus ankam. Die Menschen, die wollen eben jetzt Entlastungen. Also können Sie nicht auch nachvollziehen, dass der Staat da jetzt erstmal einen Schritt gehen muss?
Ja, ich meine, die Mineralölkonzerne haben ja schon kräftig abgegriffen, also nehmen auch schon Millionen mehr an Gewinnen ein. Und die Bundesregierung tut da gar nichts. Also sie könnte ja sofort eine Übergewinnsteuer einführen, um diese Übergewinne, die die Mineralölkonzerne machen, um diese schon abzuschöpfen. Oder um eben wirklich zu sagen, das Kartellamt muss hier eingreifen. Das hat allerdings schon jetzt gesagt, wir können überhaupt nicht überprüfen, ob der Tankrabatt wirklich ankommt. Und das ist natürlich absolut fahrlässig. Die Menschen werden also von dem Tankrabatt wahrscheinlich wenig spüren. Und die Mineralölkonzerne machen noch weiter kräftig Kasse. Wir sehen auch, dass andere europäische Länder deutlich niedrigere Preise haben. Das heißt, Deutschland hinkt da hinterher und das liegt einzig daran, dass die Bundesregierung hier Arbeitsverweigerung macht.
Auch eine Übergewinnsteuer würde aber nicht direkt bei den Menschen ankommen. Also was hätten Sie denn vorgeschlagen, kann man tun, damit unmittelbar an der Zapfsäule auch entlastet wird?
Naja, man kann unmittelbar auch sagen, dass es einen Preisdeckel gibt für die Spritpreise. Das machen andere europäische Länder eben auch. Man kann aber auch sofort ein Energiekrisengeld ausschütten, wie wir das auch fordern. Das geht über den Direktzahlungsmechanismus viel, viel schneller als diese 1.000-Euro-Prämie, von der niemand weiß, ob das wirklich ankommt.
Wie hoch müsste das sein, dieses Geld?
Wir fordern 150 Euro. Das würde jetzt zumindest erstmal ein, zwei Tankfüllungen für die Menschen entlasten. Also, dass die Leute sagen können, okay, ich habe hier eine sofortige Entlastung. Das ist ja das, was die Menschen brauchen. Die sagen, ich brauche die Wege zur Arbeit. Ich muss wieder das 9-Euro-Ticket haben können, um vielleicht auch umsteigen zu können auf Bus und Bahn. Den Menschen wird ja die Möglichkeit überhaupt nicht gegeben, zur Arbeit zu kommen, die Kinder zur Schule zu bringen. Und das ist doch die Farce. Andere europäische Länder kriegen es ja auch hin.
Aber wenn man auf den Haushalt schaut, auch eine ziemlich gewagte Forderung. Die Neuverschuldung ist schon 2030 bei knapp 80 Milliarden Euro. Also wie soll das Ihrer Meinung nach funktionieren?
Ja, ich sitze ja mit im Haushaltsausschuss und ich habe den Finanzminister das auch gefragt und gesagt, haben Sie denn schon weitere Entlastungspakete mit eingepreist? Und das hat er nicht. Und das finde ich eine Katastrophe, weil wir wissen, dass die Straße von Hormuz ist weiter geschlossen. Deutschland ist in einer schwierigen wirtschaftlichen Krise. Und da muss man investieren in die Industrie, in Industriejobs, auch um sichere Jobs. Aber natürlich eben gleichzeitig auch sagen, die Menschen müssen entlastet werden. Was wir aber sehen, ist, dass die Beitragszahlerinnen von die Versicherten bezahlen müssen, dass die Rentnerinnen und Rentner wahrscheinlich weniger bekommen. Das heißt, es wird im Sozialstaat gekürzt. Die Menschen zahlen für diese Krise und am Ende macht sich der Finanzminister hier einen schlanken Fuß und geht eben nicht die richtigen Reformen an.
Sie sprechen schon von der Krise. Heute gibt es auch neue Arbeitslosenzahlen und eine Prognose für das Bruttoinlandsprodukt. Womit rechnen Sie da?
Naja, wir stürzen eben immer weiter in eine Krise, wenn sowohl die Wirtschaft stagniert, das sehen wir eben gerade, und tausende Industriejobs gehen jeden Monat einfach verloren. Und die Bundesregierung, Katharina Reiche, der Finanzminister, die tun gar nichts dagegen. Sie müssten jetzt sofort ein Investitionspaket bereitstellen, um diese Industrie wieder anzukurbeln, um den sozialen Wohnungsbau anzukurbeln. Das alles sind doch die Mechanismen, wo wir wissen, dass sie funktionieren, dass die breite Mehrheit der Bevölkerung entlastet wird, damit sie auch wieder konsumieren können. Das ist ganz einfache Ökonomie, die man da anwenden könnte, aber was wir tun, ist kürzen und nur aufrüsten. Das allein wird keine Konjunktur bringen.
Die Industrie und die Wirtschaft, die fordern etwas anderes. Die fordern vor allem Einschnitte beim Sozialstaat. Meinen Sie nicht, dass man ihnen da auch einen Schritt entgegenkommen muss?
Also ich sehe den Sozialstaat ganz anders. Nicht nur als soziale Absicherung, die die Menschen verdient haben, die hier hart arbeiten in diesem Land, sondern auch als einen Stabilitätsfaktor. Gerade bei großen Krisen und Kriegen ist es doch umso wichtiger, dass wir ein soziales Netz haben, dass der Sozialstaat eine Produktivkraft wird, also dass wir Menschen in Arbeit bringen, dass wir sagen, wir sichern Menschen ab. Das ist etwas, eine große Stärke Deutschlands. Also der Sozialstaat hat uns durch Weltkriege gebracht, die Rentenversicherung hat so viele Krisen überlebt. Wir müssen die stärken im Verhältnis dazu, weiter damit der Kettensäge ranzugehen und den Sozialstaat zu kürzen, das bringt doch nichts.
Dann hat die Koalition sich jetzt noch in einem anderen wichtigen Punkt geeinigt und das ist das neue Heizungsgesetz, wie es ja gerne genannt wird. Da sollen jetzt Mieter und Vermieter doch zu gleichen Teilen beteiligt werden, wenn noch mal eine fossilbetriebene Heizung eingebaut wird. Halten Sie das für einen guten Kompromiss?
Naja, wir haben ja von Anfang an angeprangert, dass ein neues Heizungsgesetz bedeuten muss, dass eben nicht auf die Mieterinnen und Mieter jetzt eine neue Heizung, dass die Kosten nicht auf die Mieterinnen und Mieter abgewälzt werden dürfen. Denn die sehen ja jetzt schon, dass sie die Mieten kaum bezahlen können. Wenn das jetzt noch bedeutet, einen Heizungstausch müssen die Mieterinnen bezahlen, ist das Wahnsinn. Wir hoffen, dass die SPD da auch nachsteuert, dass sie den Schuss gehört hat, weil das Heizungsgesetz ist beim letzten Mal schon wahnsinnig gefloppt. Wenn es jetzt diesmal wieder bedeutet, dass die Menschen mehr bezahlen müssen, dann wird sich das auch wiederum an der Wahlurne rächen.
Was können Sie denn jetzt noch dafür tun, damit Ihrer Meinung nach die Mietenden nicht so stark belastet werden?
Also wir werden für Nachbesserungen bei dem Heizungsgesetz natürlich kämpfen im Sinne der Mieterinnen und Mieter. Aber wir bieten als Linke ja auch schon jetzt einen Heizkostencheck an für die Menschen, kostenlos, dass sie überprüfen können, ob ihre Heizkostenabrechnungen falsch sind. Denn was wir eben sehen, ist systematischer Betrug. Die Mietmafia schlägt eigentlich immer zu mit überhöhten Wuchermieten, aber eben auch mit überhöhten Heizkosten. Und da kann man jetzt schon sehr, sehr viel tun, um die Mieterinnen zu schützen. Und weil die SPD das eben nicht macht, machen wir das schon als Linke. Aber wir kämpfen natürlich auch im Parlament dafür, dass das Gesetz besser wird und Mieterinnen geschützt werden.
Sie haben selbst angesprochen, wie schwierig die Situation ist, in der sich gerade Deutschland und auch die Bundesregierung befinden. Haben Sie auch Lob übrig für diese Bundesregierung angesichts der doch ja auch großen Reformen, die sie auf den Weg bringt?
Also ich glaube, die Bundesregierung ist zu Recht gerade die unbeliebteste. Und auch Friedrich Merz, der jetzt ja gerade getönt hat, es sei alles so schwer für ihn gewesen. Ich meine, er selbst ist sein Leben lang privat versichert. Und jetzt drückt diese Bundesregierung eine Gesundheitsreform durch, die vor allem die gesetzlich Versicherten trifft. Und das finde ich ziemlich hart. Also ich glaube, wir haben einen Bundeskanzler verdient, der auch mal gesetzlich versichert war und der die Realität kennt.
Stellen Sie sich angesichts dessen und angesichts der Umfragewerte dann doch auch auf vorgezogene Neuwahlen ein?
Ich glaube, das müssen wir, weil die Bundesregierung so zerstritten wirkt, dass sie nicht mal mehr die einzelnen wichtigen Reformschritte gehen kann. Und dieser Haushalt, der jetzt vorgelegt wurde, der ist voller Luftbuchungen, wo ich überhaupt gar nicht sehe, dass es da wirklich zu einer Lösung kommt. Und deswegen wünsche ich mir, dass das jetzt in geregelten Verfahren besser wird. Aber ich habe allein kein Vertrauen in diese Bundesregierung.
So die Bundesvorsitzende der Linken. Vielen Dank, Ines Schwertner.
Danke.
Und damit zurück zu euch nach Köln.